Als ich das vorletzte Mal hier stand, hatten wir das Thema: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kennt ihr noch die Bilder, die wir gesehen haben, mit geraden Wegen, mit Bergstrecken, mit der Wahrheit, mit Fake News, wie wir alle so umgehen damit, und das Leben, dass wir eigentlich nur in Jesus Christus wirklich finden können und wirklich leben können. Dann hatten wir vor 4 Wochen Jesus in my house. Jesus in meinem Haus, in meiner Wohnung. Ich weiß nicht, habt ihr die letzten 4 Wochen mal aufgeräumt? Habt ihr mal geguckt, was alles auf dem Speicher liegt, im Keller, was man ihm so alles bringen kann? Was noch so unsere Geheimnisse sind, wo vielleicht noch eine Leiche versteckt ist. Doch, es gibt Leichen. Jetzt habe ich keine Bilder. Nichts. Beamer ist aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch heute eure Bilder selber malt. Im Kopf. Ihr dürft die Augen zumachen. Beim Erarbeiten des Textes hat mir gar manche Träne in den Augen gestanden. Das ist schon faszinierend. Das Haus Gottes. Es wird ja bei uns in den Gemeinden oft, oder fast nur, wenn man über das Haus Gottes spricht, über die Gemeinde gesprochen, die das Haus Gottes bildet. Das ist richtig, gibt es auch viele Stellen. Aber wenn ich Gemeinde bin, dann bin ich auch Einzelner. Und wenn ich als Gemeinde Haus Gottes bin, dann darf ich auch als Einzelner Kind Gottes sein. Als Einzelner dieses Haus betreten. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, das ist ein Ferienhaus. Ich gehe mal da rein, wenn ich Zeit habe, wenn ich Muse habe. Könnt euch vorstellen, das ist ein Krankenhaus. Ich gehe mal dahin, wenn ich krank bin. Oder das ist ein Altenheim. Ich warte noch, bis ich alt bin. Dann werde ich dann mal in das Haus gehen. Aber dieses Haus ist ganz anders. Bei diesem Haus wird das Dach nie undicht, die Mauern bekommen keine Risse und das Fundament wird niemals auch nur ein kleines bisschen wanken. Es ist ein Riesenhaus. Stellt euch das größte Gebäude vor, steht auf einem Berg. Und das Mysteriöse an diesem Haus ist, es hat keine Haustür, es hat keine Klingel. Ich darf jederzeit hineingehen. Ich darf dieses Haus immer betreten. Denn Gott will immer unsere Wohnung sein. Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen, um bei ihm zu wohnen. Johannes 14, Vers 23. Ich möchte einfach, dass wir uns heute mal so den Grundriss dieses Hauses anschauen. Tja, jetzt muss man ja irgendeine Vorgabe haben. Irgendetwas, wo man sich drauf stützt. Ich glaube, es gibt etwas, das hat noch keiner, das hat jeder von uns schon einmal gebetet. Das ist das Vater unser. Oder unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Matthäus 6, 9 bis 13. Unser Vater. Wenn wir dieses Haus betreten, kommen wir in ein großes Zimmer. Licht durchflutet, hell. Nennt es Wohnzimmer, nennt es Salon. Und da stehen zwei Sessel. Ohrensessel. In einem sitzt der Vater und in den anderen darf ich mich setzen. Ich darf zu ihm kommen, ohne Klopfen, ohne irgendetwas, denn ich bin ja sein Kind. In diesem Zimmer hängt ein Bild an der Wand. Auf diesem Bild steht ein Haus auf einer Anhöhe. Es führt ein Weg, ein Pfad nach unten. Es ist ein Hoftor. Und in dem Hoftor, da steht der Vater. Und vor ihm kniet sein Sohn. Sein Gesicht sieht man nicht. Die Klamotten sind zerrissen und klammert sich an ihm fest. Eigentlich ein trauriges Bild, aber dieser Vater strahlt. Dieser Vater strahlt, dass es eigentlich fast nicht zeichnerisch darstellbar ist. Von Anfang an war es ein unveränderlicher Plan von Gott, uns als Kinder anzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Gemeint ist Gott, Epheser 1, Vers 4 und 5. Als dieser verlorene Sohn zurückkommt, da fragt der Vater nicht, wo bist du gewesen? Und der Sohn, was sagt er? Ich bin ein Sünder. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zum Tagelöhner. Der Sohn wollte nicht mehr Sohn sein. Aber der Vater wollte Vater sein. Und er wird immer Vater bleiben. Und dieser eine Satz, ich bin sündig oder ich habe gesündigt vor dir, der reicht. Wie machen wir das, wenn wir zu spät kommen? Oh, da war so eine lange Schlange im Aldi an der Kasse, deswegen komme ich jetzt zu spät. Die machten nicht Vorrang. Vor mir einer, der war das und das und das. Wie ist das, wenn wir Gott etwas erklären? Ich wollte das ja eigentlich nicht, aber dann habe ich den getroffen und der hat mich dann mitgenommen und dann habe ich das und dann habe ich das und dann bin ich dahin gekommen und dann hat der mich noch mitgenommen nach Malle und dann war auf einmal das Geld alle weg und ich bin immer tiefer gesunken. Ich glaube, das interessiert den Vater gar nicht. Er will, dass wir erkennen, dass wir gesündigt haben. Wir erzählen immer so viel. Warum, weshalb, suchen Entschuldigungen, suchen Erklärungen, das ist überhaupt nicht nötig. Die Erkenntnis, dass wir gesündigt haben, reicht. Das reicht ganz einfach. Wir dürfen uns in den Sessel neben ihn setzen und einfach Kind sein. Denn er ist immer da. Er hat nie Kopfschmerzen, er hat keine schlechte Laune. Und er treibt schon recht keine Spielchen mit uns. Wie Wir brauchen uns nicht ängstlich zu verhalten in seiner Gegenwart. Was wäre das für ein Vater, wenn die Kinder Angst haben? In der Welt, hier in unserem ganz normalen Alltag, da gibt's das. Aber wir brauchen vor Gott keine Angst zu haben. Wir sollen Ehrfurcht haben, weil er heilig ist. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Wir sind Kinder. Wir sind auch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater anrufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Römer 8, Vers 15 und 16. Dann ist mir eingefallen oder aufgefallen, wir sind nicht einfach so Kinder aus irgendeiner Ehe gezeugt, sondern wir sind eigentlich adoptiert. Wir sind Adoptivkinder Gottes. Warum sage ich das? Weil es logisch ist und weil man es ganz einfach erklären kann. Wenn ich aufs Jugendamt gehe und sage, ich möchte ein Kind adoptieren, aber es sollte genug auf dem Konto haben, dass ich kein Geld für es brauche. Es sollte sich auch selbst anziehen können. Es sollte auch selbst für sich sorgen können. Ich will auch keinen Ärger mit ihm haben. Dann sagt er vom Jugendamt bestimmt, da sind sie falsch bei uns hier. Solche Kinder haben wir nicht. Und wenn ich ein Kind adoptiere, dann muss ich einen Vertrag unterschreiben. Und dieser Vertrag ist nicht mehr rückgängig zu machen. Ich kann das Kind nicht nach einem Jahr zurückgeben oder nach zwei. Ich habe mich bindend verpflichtet. Egal, was das Kind einmal im Leben anstellt, was es macht, ich habe es adoptiert. Und genauso hat uns Gott adoptiert, als unsere Kinder, unfähig. Er hat uns nicht adoptiert, weil wir selbst füreinander sorgen. Nein, weil er für uns sorgen will. Er hat uns nicht adoptiert, weil wir Leistung bringen sollen. Nein, er hat uns adoptiert, weil wir seine Kinder sein sind. Als ich so ungefähr 14 war, schon länger her, da hatte ich auch mal so ein bisschen Stress zu Hause. Ich glaube, meiner Mutter hatte ich Bescheid gesagt und mit meinem Vater, da war irgendwas, weiß auch nicht mehr was. Dann habe ich einfach ein paar Sachen gepackt und eine Hängematte und bin da hoch in den Wald gegangen und habe mal eine Nacht im Wald geschlafen. Abenteuer pur. Es hat nur geregnet. Ich habe da unter einer Plastikfahne gelegen. Ich glaube, ich habe überhaupt nicht geschlafen, aber ich war mal eine Nacht weg. War 15, irgendwas so um die Zeit. Den nächsten Morgen, ich wollte mir Frühstück machen, alles. Ich war vorm Frühstück wieder zu Hause. Aber mein Vater war immer noch mein Vater. Ich wollte weg. Ja, irgendwas hatte mich geärgert. Aber er war noch mein Vater. Er hat auch nicht gefragt, warum ich weggegangen bin, weil er das gar nicht so gemerkt hat. Ich war einfach nur mal weggegangen, weil mir danach war. Versteht ihr? So ist es auch bei Gott, bei unserem Vater. Und dann gehen wir mal einen Tacken weiter. Vater unser, der du bist. Und dieses kleine Wörtchen ist eigentlich für mich das wichtigste Wort im ganzen Vater unser. Bist. Du warst nicht, du wirst nicht sein. Nein, du bist. Er ist da. Immer. Er ist unveränderlich. Und das ist eigentlich das Fundament oder der Mörtel, der das ganze Haus zusammenhängt. Wenn ich fliege, dann fragt die Stewardess mich auch nicht, Können Sie fliegen? Können Sie die Arme so schnell bewegen, dass Sie sich in der Luft halten können? Nein, sie sagt mir, wo ich mein Gepäck verstauen soll, wo ich mich hinsetzen soll, dass ich mich anschnallen soll. Aber vom Fliegen spricht die nicht. Ich muss nicht fliegen. Das macht jemand anders. Es wäre ja auch lächerlich. Meine Flugfähigkeiten, die interessieren überhaupt nicht. Meine Kraft, meine Sachen brauche ich nicht. Ich muss mich nur darauf verlassen, dass dieses Flugzeug mich sicher nach Hause bringt. Und genauso ist das bei Gott. Ich darf mich auf ihn verlassen. Ich muss nicht diese Anstrengung machen. Die Schlüsselfrage in meinem Leben ist nicht, wie stark bin ich, sondern wie stark ist Gott? Konzentriere ich mich auf seine Kraft oder mehr auf meine Kraft? Mose. Er schlug den Ägypter, flüchtete, stromerte in der Wüste 40 Jahre rum. Und dann brennt da ein Busch. Eine bemerkenswerte Begebenheit. Ich denke, wir kennen die alle. Die Details brauche ich jetzt nicht aufzuzählen. Und was für eine Stimme kommt aus diesem Busch? Wie offenbart sich Gott ihm? Sagt er, ja, dich habe ich auserwählt aus Ägypten. Du warst ja da bei den Pharaonen, du warst in der Familie adoptiert, du kennst dich da aus, du kennst die Sprache, du kennst die Umgangsformen. Dich habe ich jetzt gesucht und du gehst jetzt und führst mein Volk aus Ägypten heraus. Nein, Gott macht ihm erst einmal klar, wer er ist. Hey Junge! Schmeiß das Stück Leder an deinen Füßen weg, wo du stehst, ist heiliges Land. Du hast es hier mit einem heiligen Gott zu tun. Da darf nichts Trennendes dazwischen sein. Ich bin heilig. Und er offenbart sich ihm, weil er ihn kennt. Nicht nach seinen Leistungen, nicht nach seinen Fähigkeiten. Die lässt er vollkommen außer Acht, spricht er kein Wort von. Er spricht von sich. Und das ist so bemerkenswert. Wenn mich jemand gefragt hätte, im Dezember 1977, kennst du Jutta Diebel? Dann hätte ich gesagt, ja. Das ist ein nettes Mädchen. Ein Jahr später, 1978, wenn mich dann jemand gefragt hätte, kennst du Jutta Diebel? Ja, ich kenne sie. Ich denke die ganze Zeit an sie und ich werde heute Abend mit ihr ausgehen. 1979 im August, dieselbe Frage. Kennst du Jutta Diebel? Und ob ich sie kenne? In 2 Monaten werden wir heiraten. Sie ist meine Braut. Und wenn mich im November 79 jemand gefragt hätte, kennst du Jutta Diebel? Da hätte ich gesagt, ja, wir heiraten. Sie ist eine wunderbare Frau. Sie geht mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Wenn mich im November jemand gefragt hätte, kennst du Jutta Diebel, dann hätte ich gesagt, nee. Sie heißt jetzt Jutta Sohn, sie ist meine Frau und wir sind in den Flitterwochen und jetzt frag nicht mehr. Habt ihr was gemerkt? Zuerst war es eine Bekannte, dann war es eine Freundin, dann war es eine Schönheit, Das Mädchen, mit dem ich ausging, dann war es meine Verlobte und schließlich war es meine Frau. Das ging auch mit den Namen weiter so. Sie wurde meine Vertraute, die Mutter meiner Kinder, meine Lebenspartnerin, meine Chefin. Je mehr ich sie kenne, desto mehr Namen gebe ich ihr. Und genau so war das auch mit den Israeliten. Je besser das Volk Israel Gott kennenlernte, umso mehr Namen gab es ihm. Als erstes Elohim, der Schöpfer, der Starke. Sie hatten erkannt, dass hier jemand ist, der etwas geschaffen hat. Jahwe Elohim. Jakob, dieses schwarze Schaf, dieser Betrüger, der Windhund, der sagt Jahwe Ra. Er ist ein liebevoller Hirte. Abraham nennt ihn Jahwe Jireh. Der Herr, der sorgt. Abraham hatte das gemerkt, dass Gott für ihn sorgt. Stellt euch einen alten Mann vor mit zerknitterten Knien, 100 Jahre, und er hält so einen kleinen Kall auf dem Arm. Was muss dieser Mann empfunden haben? Wie muss er gemerkt haben, dass dieser Herr für ihn sorgt? Gideon. Der sollte mit 300 Mann gegen die Midianiter Krieg führen. Das ist genau, wie wenn man so einer schmächtigen, zierlichen Frau sagt, sie soll mal ihren Kleiderschrank von Mann in die Schranken weisen. Oder einem Gymnasiasten zu sagen, so, und du gehst jetzt zu diesem Drogenboss. Weiß nicht, ob das so alles richtig funktioniert. Er war vernichtet. Er nennt Jahwe Shalom. Jahwe, der Frieden macht. Mose ist in der Wüste. Das Volk hat Durst, es gibt nichts. Gar nichts weit und breit. An den ersten See, den sie hinkommen, der ist bitter. Salzwasser. Dann sagt Gott, nimm einen Stock. Was will ich mit dem Stock und mit dem Salzwasser? Funktioniert doch nicht. Nimm einfach einen Stock und werf ihn ins Wasser. Und was war? Das Wasser wurde süß und Mose richtet einen Altar auf, Mose 15, Vers 26, und er sagt, Jahwe Rofe, Jahwe unser Arzt, Gott ist unser Arzt. Oder Mose und Aaron und Hur, diese alten Männer sitzen oben auf einem Berg und unten kämpft das Volk Israel gegen die Amoriter. Und wenn sie die Arme heben, gewinnen sie. Und wenn sie Arme senken, verlieren sie. Und er baut einen Altar und nennt ihn Jahwe Nissi. Gott als Banner. Wie kommt man denn auf einen Banner? Bei der heutigen Kriegsführung ist das alles ein bisschen nicht so. Da nimmt man Drohnen oder da nimmt man Satelliten. Aber damals in diesem Gewühl war es wichtig, dass man ein Banner hatte. Wenn man mit seinem Trupp in die gegnerischen Feinde reinmarschiert ist, da war da einer, der hatte ein Banner. Wenn man abgesprengt wurde, weg war, allein kämpfte, die Überzahl zu groß war, da konnte man sich in diesem ganzen Schlachtgetümmel orientieren. Dann hat man gesucht, wo ist unser Banner? Und dann hat man sich dahin durchgeschlagen. Jehova, unser Banner. Gott ist der Hirte, der führt. Der Herr, der für dich sorgt. Die Stimme, die Frieden im Sturm bringt. Der Arzt, der die Kranken heilt. Das Banner, das den Soldaten den Weg zeigt. Und vor allen Dingen, er ist da. Egal wann, egal wie, er ist immer da. Gehen wir mal weiter in diesem Haus. In Starnberg, da gibt es einen wunderbaren Raum. Man darf ihn nur nicht benutzen und nicht betreten, eigentlich auch nicht. Aber ich habe ja einen Generalschlüssel. Im Schloss ganz oben gibt es einen Raum, der ist vielleicht 3 mal 3 Meter, rundherum Fenster. Man kann über den Starnberger See schauen, überall oben hin. Aus Brandschutztechniken darf man den nicht benutzen. Stellt euch mal so einen Raum vor. Oder ihr wart mit der Jubi in der Sternwarte. Stellt euch eine Glaskuppel vor. Die Aussichtsplattform. Vater unser, der du bist im Himmel. Eltern staunen über die Fähigkeiten. Quatsch, rumgedreht. Kinder staunen über die Fähigkeiten von Eltern oder von Opas. Ich merke das gerade bei unseren hier, dass der Opa sowas weiß. Die Automarken und dann auch wie viel PS das Auto hat und was und wo. Oder die Oma, die greift den Schrank, holt da weißes Pulver raus, noch irgendwas, rührt das alles zusammen und dann ist das auf einmal ein leckerer Kuchen. Wir wissen das, für uns ist das selbstverständlich. Aber für die Kinder ist das doch vollkommen neu. Sie sind doch erstaunt, wenn ich es aus ihrem Blickwinkel sehe, wie aus einfachen Dingen auf einmal irgendetwas wird. Und genauso ist unsere Entdeckungsreise. Wir bitten um Gnade, nur um zu entdecken, dass uns eigentlich schon Vergebung geschenkt wurde. Wir bitten um Essen, nur um zu entdecken, dass schon für uns gesorgt wurde. Wir bitten um Führung, nur um zu entdecken, dass die Antworten im Wort Gottes liegen. Gott wohnt in einer ganz anderen Dimension. Denn seine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesaja 55, Vers 8 und 9. Wir denken, bewahre den Leib, und er denkt, rette die Seele. Wir träumen von Gehaltserhöhungen, und er träumt von der Auferstehung der Toten. Wir sind leidensscheu und suchen Frieden. Gott benutzt Leiden, um Frieden zu bringen. Und wir beschließen, ich will leben, bevor ich sterbe. Und Gott unterweist uns, stirb, damit du leben kannst. Wir lieben, was verrottet. er liebt, was beständig ist. Wir freuen uns über unsere Erfolge. Er freut sich über unser Sündenbekenntnis. Wisst ihr, wenn man so die kleinen Jungs, erstes Schuljahr, zweites Schuljahr, drittes Schuljahr so hört und die Ohren spitzt, dann kriegt man schon mal sowas mit. Mein Vater, der arbeitet aber auf der Gemeinde. Mein Vater, der ist da an der Chef. Mein Vater ist Arzt. Oder meine Mutter ist das oder jenes. Was ist das? Mein Vater regiert das Universum. Ist das nicht eine andere Dimension? Ist das nicht etwas ganz anderes? Und erlaub mir diesen kleinen Einblick hier rein. Der Markus hat eben von WhatsApp gesprochen. Was hast du auf deinem WhatsApp-Account oben draufstehen? Bei der Arbeit, dabei ist Sonntagnachmittag, oder erreichbar, und du gehst aber nie ans Telefon? Schreib doch sowas in deinen Account. Ich habe da reingeschrieben, bei mir von Gott geliebt. Stimmt doch. Das andere ist ja meistens all gelogen. Das stimmt ja zu den meisten Zeiten nicht. Wir haben etwas, wie er sagt, ein Bild vor Augen, was wir weiterschicken, wo andere uns sehen. Da können wir ein Zeugnis sein. Wie viel kann man 132 Zeichen glauben dahin machen? Können wir ganze Predigt reinhauen oben. Ich weiß es nicht, ich sag's nur. Kurz, prägnant, unseren Standpunkt, unsere Stellung einfach anzeigen. Hier, mein Vater ist der Schöpfer des Universums. Hä? Ich habe viele Ungläubige in meinem WhatsApp. Manchmal kriege ich schon dann in dem Gespräch, du hast aber eine steile Vorlage da drin. Sei, stimmt doch. Sei, stimmt doch. Und schon bin ich im Gespräch. Meistens ducken wir uns. Meistens gehen wir nicht oben auf diese Aussichtsplattform. Meistens schauen wir uns das nicht an. Der Himmel verkündigt die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht teilt es der anderen mit, ohne Sprache und ohne Worte. Lautlos ist ihre Stimme, doch ihre Botschaft breitet sich aus über die ganze Erde und ihre Worte über die ganze Welt. Psalm 19, Vers 2 bis 5. Da oben am Himmel, da ist Gottes Werkstatt. Da hat er etwas geschaffen, was gigantisch ist. Wenn ich da hochgucke, wenn ich mir das anschaue, dann bin ich jedes Mal sprachlos. Von diesen Farben, von dieser Vielfalt, die da oben ist, kriege ich ihn nicht raus. Gleich. Also, mal so ein paar Beispiele. Die Sonne strahlt mit 130.000 PS, jetzt ist draußen, pro Quadratmeter. 130.000 PS Leistung pro Quadratmeter. Ist jetzt was für Männer. Das ist 260 mal mein Auto pro Sekunde. Wisst ihr, was das für eine Leistung ist? Das müsste mein Motorrad haben. Nur eine Sekunde. Hä? Da wäre was. Da wird's losgehen. Oder die Erde dreht sich mit 1674 Kilometern in der Stunde. Hm? 46.300 Kilometer pro Tag. Oder wenn ihr mal jemand beeindrucken wollt, das war so klein, wenn ihr ein Centstück habt, eigentlich das unnötigste Geldstück, was es gibt, aber ab und zu haben wir so eins. Ein Centstück. Wenn ihr das zwischen Zeigefinger und Daumen nehmt und abends den Sternenhimmel betrachtet und haltet das hin, dann verdeckt das 15 Millionen Sterne. Die sind im Schatten von diesem einen Cent. Das hat er einfach nur gemacht, weil er in seiner Werkstatt ein bisschen spielen wollte. Ich sag's mal so salopp. Warum hat er das gemacht? Er hätte doch den Sonnenuntergang einfach grau machen können. Wäre uns doch nie aufgefallen. Wieso gab es früher Berichte von Missionaren, von allen möglichen, das letzte Bild war ein Sonnenuntergang? Rot. Wie viele Sonnenuntergänge sind gemalt worden, sind gebildet, fotografiert worden, in Bildern festgehalten worden? Hätte doch einfach grau sein können. Wäre doch nichts passiert. Die Welt hätte sich genauso schnell gedreht. Die PS auf der Sonne wären genauso gewesen. Er hat das gemacht, damit wir uns daran freuen. Er will uns etwas vor Augen führen. Die Blumenwiese oder den Regenbogen, der hätte doch drei Farben haben können. Blau, Rot, Gelb, Punkt, Ende, aus. Wieso hat er die Wassertropfen H2O so konstruiert, dass sie das Licht so in einem Spektrum spiegeln, dass alle Farbnuancen im Regenbogen drin sind? Wieso dieser Aufwand? Macht doch gar keinen Sinn. Oder Insekten. Wenn du Insekten gemacht hättest, Conny, nach 20, so ein kleines Gefusel, so ein Mist daherzustellen. Wie viele Tausende von Insekten gibt es? Und jedes ist anders. Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, denen einen solchen Panzer zu geben, einen solchen Rüssel, 6 Beine, 8 Beine, 4 Beine, schwimmen, nicht schwimmen, auf Bäume leben, auf Erde. Schaut euch das doch einfach mal an. Seine Werkstatt. Und das ist mein Vater, der das alles gemacht hat. Einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. So sich mal in den Sessel neben ihn plumpsen lassen und zu wissen, das ist er. Nicht mehr und nicht weniger. Und doch viel, viel mehr, weil ich nicht mehr Gehirnzellen aktivieren kann. Ich kann nicht mehr begreifen. Ich kann nicht mehr fassen. Und wenn es diesem Gott möglich ist, alle diese Sterne zu lenken, warum sollte es ihm nicht möglich sein, mein Leben zu lenken? Das ist doch ganz einfach. Wenn ich mir das angucke und runterbreche auf mich, da oben knallt keiner zusammen, hat jeder seine Bahn, es passt alles. Der Winkel der Erde passt, der Abstand zum Mond passt, der Abstand zur Sonne passt. Alles richtig. Und es gibt Temperaturschwankungen auf der Erde, deswegen brauchen wir uns nicht so unheimlich viele Gedanken zu machen. Aber der Mensch braucht ja irgendetwas, wo er dran schrauben kann, wo er dran basteln kann, wo er sich dran, in Anführungszeichen, aufhängen kann. Er würde das ja gerne alles verändern. Aber das braucht man nicht. Das funktioniert auch nicht. Wir können das nicht verändern. Ich glaube, wir machen hier mal einen Cut. Wir sind jetzt gerade bei der ersten Zeile. Wisst ihr, wie lang das Vaterunser ist? Ja, ich habe auch noch hier jede Menge. Aber das ist schon komisch. Wenn man sich mit sowas beschäftigt, ich hatte mir das vorgenommen. Ich wusste ja, dass die OP von der Hand ist. Da habe ich gedacht, ach, diese Woche, da kannst du dir in Ruhe so schön Gedanken machen. Dann kommt dann wieder von der anderen Seite, dann spielt dann ab Mittwoch der Zucker auf einmal verrückt aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung warum. Ja, man wird immer irgendwie abgelenkt. Man findet diese Zeit nicht, sich in diesen Sessel zu kuscheln. Und dann muss man sich die einfach nehmen. Weil das Nächste, das ist noch viel gigantischer. Das ist diese Anbetung, wo wir uns ihm nahen, was wir heute Morgen in der ersten Stunde gemacht haben. Als ich in Argentinien war, sind wir zu den Iguazu-Wasserfällen gefahren. Man geht dann durch den Wald, so wie ihr vorigen Sonntag hochgegangen seid oder vor 14 Tagen zum Sonntagsschulfest. Man redet miteinander und auf einmal redet man immer lauter, weil es irgendwo tost. Man sieht nichts, man hört nur ein Geräusch. Und man spricht noch lauter und noch lauter. Und dann haben die einen Steg gebaut über die Abbruchkante vom Wasser, so 100 Meter in die Wasserfälle hinein. Ich meine, das heißt Teufelsrachen oder irgendetwas. Und wenn man da oben steht, dann ist man ruhig, weil Sprechen nicht mehr möglich ist. Da geht nur noch ein Foto machen mit Handzeichen, bisschen rüber, bisschen. Man kann brüllen ans Ohr, man hört nichts mehr. Es rauscht. Man wird einfach ruhig, man wird stille vor dieser Gewalt, die die Natur dort einem bietet. Reden macht keinen Sinn. Ich glaube, das ist ein Ort auf dieser Welt, wo am wenigsten gesprochen wird. Wenn man sich dann wieder entfernt hat, dann, oh, hast du das gesehen, hast du das gehört? Aber wenn man da oben steht, da krachen nur Millionen Kubikmeter Wasser in der Sekunde nach unten. Das auf einer Länge von 4 Kilometern, das ist schon bemerkenswert. Ja, die wasserreichsten sind die Niagara. Da ist es genauso, wenn man da unten mit dem Might of the Mist, unten mit dem Boot reinfährt, da hört man auch nichts mehr, ist man auch klatschnass. Das sollte man im Winter nicht machen, das ist nicht so gut. Aber es gibt so in unserem Leben Momente, wo Worte einfach nur stören. Wo wir einfach diese Stille, diese Ruhe brauchen. Ich möchte das hier nicht irgendwo runterspielen, aber ich möchte einfach mal so Hiob als ein Beispiel nehmen. Wenn man das Buch Hiob liest, Hiob sprach, seine Freunde sprachen, danach tat Hiob seinen Mund auf, 3 Vers 1, da hob Eliphas von Teman an und sprach, 4 Vers 1, Hiob antwortete und sprach, 6 Vers 1, da hob Bildad an und sprach, 8 Vers 1, Hiob antwortete und sprach, Kapitel 9, Vers 1, da hob Zophar von Nama an und sprach, 11 Vers 1, Wortwechsel, 23 Kapitel. Nur Wortwechsel, gegeneinander, Dialog, Monolog. Und dann spricht Hiob 6 Kapitel über Gott. Dann sind 37 Kapitel rum, wo Leute nur geredet haben. Und dann spricht Gott. Merken wir etwas? Nur mal von der Zeit, von dem, wie viel wir labern und Gott überhaupt keine Gelegenheit geben, mal zu reden. Und was sagt Gott da? Jetzt halt mal die Klappe. Ja. Du hast so viele Fragen, du hast so viele Sachen. Jetzt will ich mal anfangen, dir Punkt 1 das zu erklären, Punkt 2, Punkt 3. Nein, Gott fängt ganz anders an. Ich frage dich, lehre mich. Gott stellt eine Herausforderung dar. Lehre mich, sagt Gott. Und dann kommst. Wo warst du, als ich die Erde begründete? Sag mir es, wenn du so klug bist. Weißt du, wer hier das Maß gesetzt hat und wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeile eingesenkt? Oder wer hat ihre Ecksteine gelegt? Als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Söhne Gottes. Hiob 38, 3, Vers 3. Hiob ist still. Hiob hat keine Antwort mehr. Wenn Gott einem Stern einen Platz zuweist, was soll ich dazu sagen? Was kann ich daran ändern? Und er kann das. Hiob sieht das ein. Siehe, ich bin zu gering. Was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Hiob 40, Vers 4. Bevor Hiob Gott reden hörte, konnte er gar nicht genug sprechen. Und als Gott zu ihm gesprochen hatte, da war er still. Das wünsche ich uns einfach, dass wir einfach mal stille werden, den Mund halten. Und das Wort für solche Zeiten ist Ehrfurcht. Und der Raum für solche Zeiten ist Anbetung. Und das Wort für solche Zeiten heißt, geheiligt werde dein Name. In dem Wort geheiligt steckt das Wort heilig. Und das bedeutet, wenn man es ganz aufdröselt, trennen. Und das kann wieder weitergeführt werden auf eine Wurzel, die schneiden bedeutet. Heilig sein bedeutet demnach von der Norm gelöst. Also auf einer höheren Ebene, überdurchschnittlich, außergewöhnlich zu sein. Denn was uns beunruhigt, das beruhigt ihn noch lange nicht. Wenn wir wirklich auf See sind, das Schiff schwankt und uns wird schlecht und alles, dann sollten wir nicht auf das Schiff schauen, auch nicht auf die Wellen schauen. Das bringt nichts. Das hilft auch nichts gegen Seekrankheit. Such dir ein Ufer, am besten ein Licht. Alles, was an Land steht, das ist fest und bewegt sich nicht. Wenn man das im Auge hat, dann wird man ruhig. Der Befehl lautet einfach, hört auf, seid still, legt die Hand auf den Mund, beugt eure Knie. Und die Verheißung ist, ihr werdet erkennen, dass ich Gott bin. Sind wir wirklich offen und bereit dazu? Denn wenn wir wirklich erkennen, dass Gott Gott ist, und wir werden nicht umhinkommen, es zu bekennen, geheiligt werde dein Name. Amen.